Gestern war Jugendstunde und ich habe mit den Jugendlichen ein kleines Quiz gemacht. Und das habe ich schon letztes Jahr mal zu einer Jugendstunde gemacht und es ist ähnlich schlecht ausgefallen, dieser kleine Test. Und da habe ich in meinem Herzen den Entschluss gefasst, das nicht mit euch zu machen, aber euch die Möglichkeit zu geben. Der Tobias zeigt mal eine kurze Folie. Genau. Und zwar habe ich ein paar Begriffe aus den Weihnachtsgeschichten, die wir überliefert haben im Matthäus- und im Lukas-Evangelium. Und da seht ihr praktisch rechts die Begriffe Magier, Sterndeuter, Zeit des Quirinius. Und eure Aufgabe ist es, mit einem Bleistift einen Strich dahin zu machen, wo ihr denkt, wo das steht. Bei Matthäus, bei Lukas oder bei beiden gemeinsam. Das machen wir ja aber nicht jetzt, weil wir nie in der Schule sind, zumindest nicht zu 100%, sondern ich habe euch die Zettel ausgedruckt und die liegen hinten und da gibt's noch einen Bleistift und wenn ihr das ausfüllt und euren Namen drauf schreibt, dann werde ich nächste Woche das auswerten, da gibt's einen kleinen Preis für diejenigen, die das beste Ergebnis erzielen. Also das ist gleich so was ein kleiner Bibelkundeunterricht, aber darum geht's nicht. Übrigens, letztes Jahr habe ich das gewusst, ne? Dieses Jahr haben wir nochmal angeguckt und ich war mir bei vielen Dingen wieder nicht sicher. Also da haut auch manches aus dem Kopf, rückt dann auch wieder weg. Aber darum geht's jetzt nicht, das Angebot steht, die Zettel liegen dort, nächste Woche ein kleiner Preis. Ihr Lieben, wir feiern den dritten Advent, Jesus kommt wieder. Ich weiß, dass wir uns darauf konzentrieren, in dieser Zeit und in diesen Tagen, dass das kleine Kind im Stall liegt. Wir konzentrieren uns darauf, dass Gott klein wird. Wir konzentrieren uns auf dem holden Knaben im lockigen Haar. Gut so. Können wir machen. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Gott wird Mensch, er wird ganz klein. Aber wenn wir diese Zeit feiern, wenn wir Advent begehen, dann feiern wir vor allen Dingen, Christus kommt wieder. Auf den Wolken des Windes oder auf den Wolken des Himmels, so haben wir es gesungen. Und wenn man dann Offenbarung Kapitel 19 liest und dann hat man dieses weiße Pferd und den Reiter vor Augen, wie das beschrieben wird, der wiederkommt, der mit dem Schwert seines Mundes, mit seinem Wort richtet und der ein Namensschild trägt und auf dem Namensschild steht, Herr der Herren, König aller Könige. Da weißt du, um was es geht. Neben Kerzen, neben Licht, neben Weihnachtskrippe, es ist die Grundlegung des Glaubens an Jesus Christus, dass er wiederkommt und dass er dieser Welt einen Doppelpunkt setzt und sie zu einem Ziel führt und einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft. Diese Botschaft von Advent hinterlässt bei uns verschiedene Reaktionen. Vielleicht von Gleichgültigkeit bis Angst, was auch immer. Ich möchte aber heute aufgrund des Bibeltextes auf eine Reaktion hinarbeiten und hinverkündigen, die entsteht, wenn wir uns dem öffnen, dass Christus wiederkommt. Und wisst ihr, dieses Verständnis ist, dass Gott uns damit tröstet. Und dass wir Getröstete sind. Ich will versuchen, in den nächsten Minuten diesen Trost euch ein Stück zu zeigen, anhand eines Bibeltextes, wie Gott tröstet. Eins ist klar, unsere Welt ist voll von verschiedenen Menschen. Ich habe sie mal versucht, in 4 Kategorien zu teilen. Gelingt nicht, ne? Es gibt unter uns die Verletzten, die auf dem Pflaster ein Knie haben, auf dem Knie ein Pflaster. Es gibt unter uns die Gestressten, die nur der Uhr irgendwie hinterherrennen. Es gibt bei uns die Beschuldigten, man zeigt mit dem Finger auf sie. Es gibt unter uns die Sterbenden. Und wisst ihr, auf dem Bild, das ist ja alles ganz schön, ne? Das sind die Sterbenden, die alte Hand. Die Verletzten ist ein Kinderknie. Nur leider ist unsere Welt nicht so. Es gibt doch sterbende Kinder. Es gibt überforderte Alte. Es gibt alles. Und wenn man sich das anguckt, ist es ein riesiges Wirrwarr von Schuld, Verletzung, Überforderung und Sterben. Und die Frage ist, wie gehe ich damit um? Und dann gucke ich weiter und ich gucke in mein Leben und erkenne genau diese Dinge auch in mir und ich entdecke, ich bin nicht die Lösung, ich bin nicht die Erlösung, ich bin Teil des Problems. Und deswegen ist es so wichtig, sich diesem Trost zu öffnen, der von Gott kommt, von einem wiederkommenden Herrn. Mein Trost, den ich spreche, wenn ich vielleicht ein seelsorgerliches Gespräch habe, wenn ich an irgendeinem Pflegebett sitze, mein Trost ist immer sehr bruchstückhaft. Dieses Tröste tröstet mein Volk, spricht Gott, ist ein ganz anderer Trost. In der hebräischen Sprache, wenn es darum geht, dass Gott tröstet, wisst ihr, dann ist dieses Wort Trost Hilfe. Nicht irgendwie nur über den Kopf zu streicheln, sondern konkrete Hilfe für die Situation. Und natürlich kann ich in meinen Kräften und Möglichkeiten auch trösten. Es tauchen immer mal bei uns aufgrund unserer eigenen Kinderzahl andere Kinder auf diesen Hof auf. Und jetzt hatte ich mal ein Kind mit platten Reifen. Das konnte man dann so trösten, dass ich es so hingekriegt habe, dass das Kind wenigstens nach Hause fahren konnte. Also ich kann schon was machen, ne? Aber das Leben besteht nicht nur aus kaputten Fahrradreifen, sondern aus kaputten Existenzen. Und da komme ich mit Flickzeug nicht weiter. Da brauche ich die Frage, was hilft dieser Existenz? Was hilft in Zeit und Ewigkeit? Wisst ihr, und es ist auch eine Frage an unsere Lebensweise. Wie leben wir unser Leben, dass Gottes Trost in mein Leben hineinkommen kann? Ich habe 11 Verse Bibel mitgebracht. Das ist der Predigtext vom heutigen Sonntag, Jesaja 40, 1-11. Und ich werde es abschnittsweise lesen und dann ein paar Dinge dazu sagen. Jesaja 40, 1-11. Wir hören die ersten 2 Verse. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat die volle Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Für mich war ganz wichtig, hier zu schreiben, Hilfe durch Herzensbotschaft. Also Trost von Gott ist Hilfe durch Herzensbotschaft. Die Worte, die hier gesprochen werden, die Aufforderung zum Trösten, wisst ihr, die kommt aus einer Situation, da ist ein Volk, in die Katastrophe geraten und noch nicht wieder rausgekommen. Alle Welt hat gesehen, dass das Volk Israel die Verlierer sind, dass sie untergegangen sind, dass sie die Besiegten sind und dass sie die Vertriebenen sind. Und was das Verrückte ist, dass Gott in dieser Situation Recht behalten hat, weil er nämlich dieses Unheil angekündigt hat aufgrund des Götzendienstes in seinem Volk. Und jetzt stehen sie da, schon Jahrzehnte als Unterdrückte, als Besiegte. Und wisst ihr, was mir keine Ruhe lässt? Es gab damals in diesem Volk Israel verschiedene Stimmen. Bevor die Katastrophe kam, gab es Menschen, die Folgendes verkündigt haben. Die haben gesagt, es wird schon wieder. Es ist alles halb so wild. So sind wir Menschen halt. Wir müssen uns da groß jetzt nie umstellen. Gott ist trotzdem da. Er wird uns schützen. Diesen Stimmen nachzugehen und die zu hören, das war sehr bequem. Das war Leute, denen hat man gerne zugehört. Wisst ihr, weil am Ende sich das immer nach Frieden angefühlt hat. Aber sie hatten nicht recht. Die Geschichte hat gezeigt, dass sie nicht recht hatten. Diese Menschen, die die Konflikte zugedeckt haben, die die Wahrheit nicht beim Namen genannt haben, sind mit diesem Volk untergegangen. Und dann kam es noch eine Stimme, das waren wenige. Die haben gesagt, Leute, kehrt um. Es geht nicht, dass ihr überhaupt nicht nach Gottes Willen fragt. Das geht schief, wenn wir als ganzes Volk so weitergehen und weitermachen. Diesen Stimmen hat man nicht gern zugehört. Das waren noch wenige. Weil wenn die geredet haben, dann hat es sich irgendwie immer so ein bisschen nach Unbehagen angefühlt. Das hat so ein bisschen die heile Welt kaputt gemacht. Und vor allen Dingen, das tat weh. Und Schmerzen geht man gern aus dem Weg. Aber sie hatten Recht behalten. Diese wenigen hatten Recht behalten. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Die Katastrophen sind nie das letzte Wort Gottes. Und deswegen sagt hier Gott, redet freundlich oder redet zum Herzen. Weißt du, wenn mir was zu Herzen gesagt wird, dann trifft es die Personenmitte, dann trifft es mein Innerstes. Ich weiß nicht, ob ihr irgendein Beispiel vor Augen habt, wo euch jemand was zu Herzen gesagt hat, was euch im Herzen getroffen hat. Ich habe ein Beispiel. Ich durfte mich auch länger vorbereiten. Unsere Mädels haben uns einen Adventskalender gebastelt. 24 Papierkisten mit etwas drin. Und das bei den Papierpreisen in diesen Tagen. Am zweiten Tag haben wir diese Kiste geöffnet, früh morgens, und da stand ein Zettel beschrieben. Und darauf stand, wir haben euch lieb. Wir mit IE geschrieben. Das geht zu Herzen. Die nächsten Tage stand so ein Zettel drin wie, wir kehren das Treppenhaus. Habe ich zu Doro gesagt, lass uns den Zettel kopieren und in jede Kiste legen. Wisst ihr, Gott will, dass Worte gesprochen werden, die in die Personenmitte gehen. Wenn Gott redet, treffen sie die Personenmitte. Und ich habe darüber eine Weile nachgedacht. Ich habe auch die Zeit dazu. Und wisst ihr, was mich getroffen hat? Es gibt ja noch andere Worte, die zu Herzen gehen. Es gibt nämlich Worte, die in der Absicht gesprochen sind, andere zu verletzen. Die gehen auch zu Herzen. Und wisst ihr, was das Verrückte ist? Menschen können sich diese Worte, die negativ ins Herz gehen, über Jahrzehnte merken und nicht vergessen. Kurzes Beispiel. Ich sehe mich noch als Lehrling in Chemnitz, als Steinmetz an der Fassade stehen. Montagmorgen, es war gegen 8 Uhr. Wir haben eine Menge Dreck gemacht. Es war so eine Häuserreihe. Daneben begann gleich das Nachbarhaus. Und wir haben dort irgendwelche alte Natursteingesimse rausgebrochen. Und es war genau am Rand von dem Gerüst. Und dann war das nächste Haus. Und dadurch war das bewohnt. Und da ging das Fenster auf. Dann guckte eine Frau raus. Die Mundwinkel, ungefähr weit unten, mit einem Lappen in der Hand und putzte über ihr Fenster, weil wir das mit dreckig gemacht hatten. Und die hat früh morgens 7:30 ein Wort gesagt. Guckte mich an und sagte, Dreckschweine. Und das Fenster ging zu. Das ist 20 Jahre her und ich habe mir es gemerkt. Krass, hä? Und ich frage mich, wieso sind wir so? Aber wahrscheinlich gehört es mit zur Verlorenheit eines Menschen dazu, dass wir uns die Worte, die negativ zum Herzen gehen, eher merken, als die, die wirklich positiv aufbauend gemeint sind. Und ich mache euch ganz viel Mut dazu, diese Worte, die von Gott kommen, als Herzensworte anzusehen. Kommen wir zum Inhalt. Was ist Inhalt dieser Worte? Inhalt ist, die Knechtschaft ist zu Ende, Schuld ist vergeben. Jetzt bitte ich dich, wenn dich gerade irgendetwas belastet, irgendeine Sache, wo du sagst, da hätte ich anders reagieren müssen. Das war falsch von mir. Ich bitte dich, dass du das für dich hörst. Knechtschaft ist zu Ende, Schuld ist vergeben. Das macht Gott. In dir will er das Vertrauen schenken, dass er genau das tut. Das ist sein Herzenswort für dich. Das ist die Mitte der Christusbotschaft. Und das haben die ganzen biblischen, Akteure und Protagonisten gewusst. Selbst in der Offenbarung, wo wir manchmal denken, wir verstehen das nicht. Wisst ihr, da wird am Anfang reingeschrieben, in einem überwältigenden Lobpreis, ihm, der uns liebt und der sein Blut für unsere Sünden vergossen hat, der uns vergeben hat, dem sei Ehre, Macht in Ewigkeit. Ihm, Jesus Christus. Deswegen, wenn das Wort Gottes dich im Herzen trifft, such die Rettung nicht mehr bei dir. Such sie nicht in deinem Gutsein. Such sie nicht in dem Vergleich mit anderen. Such sie nicht in deinen Möglichkeiten, in deinem es anderen beweisen wollen. Such Rettung und Leben in Christus. Woanders gibt's das nicht. Die wirkliche Katastrophe unseres Lebens liegt hinter uns, wenn du Christus vertraust und ihm sein Leben gibst. Durch Kreuz und Auferstehung. Ein zweites. Trost von Gott ist Hilfe durch konkrete Aufforderungen in der Wüste. Ich lese die weiteren Verse. Es ruft eine Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg. Macht in der Steppe ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden, alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade, und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden, und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Denn des Herrn Mund hat's geredet. Wie geht's weiter nach dieser Herzensbotschaft? Was kommt als nächstes? Als nächstes kommt die Aufforderung, macht Bahn. Ebnet Gott einen Weg, und jetzt kommt's, in der Wüste. Wüste. Jetzt brauchen wir erstmal Erdkunde. Volk Israel war von Wüsten umgeben. Als sie aus Ägypten in ihr Land zurückgekommen sind, mussten sie durch die Wüste. Als sie aus dem babylonischen Exil zurückgekommen sind, mussten sie durch die Wüste. Also es war sozusagen ein Straßenbaukommando in Wüstengegenden. Und jetzt kommt noch was. Es geht nicht nur um Erdkunde. Es geht um Seelenkunde. Um Seelenkunde. Wüstenzeiten. Es ruft eine Stimme in der Wüste, ebnet den Herrn den Weg. Wisst ihr, da geht es darum, anzufangen aufzuräumen. Dort, wo ich sehe, das steht Gott im Weg, dass ich dort mein Leben ändere und dass ich dort bewusst sage, nein, ich will nicht mehr gegen das leben, was gegen Gott spricht und gegen sein Willen. Ich will es nicht mehr. Das ist für uns manchmal so eine Riesenaufgabe, dass wir denken, wo fange ich denn da an? Mein Schwiegervater hat vor 14 Tagen eine Fuhre Holz mitgebracht, einen großen Hänger. Das sah nicht ganz so aus wie hier, aber ähnlich. So. Und wenn dann unsere Jungs, ne, so ein bisschen Holz spalten und so, da gibt es ein paar, die machen das gerne. Und wenn dann jemand, manchmal andere mitmachen, so die Kinder sind ja verschieden, ne? Und dann ist so eine große Aufgabe und dann sagt manchmal jemand, wie soll ich das denn machen? Da geht es nicht darum, dass ich sage, wie das geht, sondern da geht es um die Größe der Aufgabe. Und dann ist immer der Punkt, dass ich sage, wisst ihr was? Wir fangen mit einem Stück an. Mit einem. Und wenn Gott in unser Leben hineinredet und sagt, ebnet, macht Bahn, dass Gott in dein Leben hineinkommt, dann fang an einer Stelle an. Investier in deine Ehe, hab ein freundliches Wort zu deinen Kindern, was auch immer, aber fang an. Und das Spannende ist, dass es in der Wüste geschehen soll. In der Wüste. Weißt du, für was Wüste steht? Für die Steppe deiner eigenen Geschichte. Für die Lebensphase, in der du nicht mehr kannst. Wüste steht für den Ort der Klage. Der Ort, wo du keine Möglichkeiten mehr hast. Warum soll ich gerade in der Wüste anfangen? Warum in den Wüstenzeiten? Johannes Berthold hat mal geschrieben, in den Wüsten des Lebens blühen uns die Erkenntnisse. Dort, wo nichts mehr geht, dort wird dir klar, was dran ist. Und deswegen ist die Wüste so ein wichtiger Ort, auch deine persönliche Wüste, weil dort Gott anfängt zu handeln und weil er dort losgeht. Und ich habe mir so Gedanken gemacht, vielleicht ist das wirklich Gnade, wenn eine einzelne Biografie, wenn vielleicht sogar ein ganzes Volk auch an einen Punkt geführt wird, natürlich durch eigene Schuld auch, wo es nicht mehr kann. Weil auf einmal dort der Raum da ist, dass Gott handelt und wirkt und neu anfängt. Es ist Trost, wenn ich aufgefordert werde, mein Leben zu ändern. Ein drittes. Trost von Gott ist Hilfe durch sein Wort in meiner Vergänglichkeit. In meiner Vergänglichkeit. Jetzt wird dieser Prophet aufgefordert, predige, los geht's. Sagt es mit dem Trösten, sagt es mit der Wüste. Es geht jetzt los. Und wisst ihr, was der Prophet sagt? In meinen Worten, sage ich mal, oder ich lese es erst mal vor und dann in meinen Worten. Es spricht eine Stimme, predige, und ich sprach. Was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras, alles seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst da rein. Und jetzt kommt die Reaktion Gottes. Ja, Gras ist das Volk, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt. Aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Wisst ihr, das sagt der Prophet, wo er das Wort hört, predige, sagt er, ich will nicht, es hat keinen Sinn. Es hat keinen Sinn. Ich habe es mit Leuten zu tun, die keinen neuen Anfang wollen. Die wollen nicht. Gott, es ist zwecklos. Und das ist so ein Grund, so ein weiterer Grund, wo man sagen kann, das reiht sich ein in viele Reaktionen von Menschen, die in der Bibel beauftragt worden sind, für Gott etwas zu tun, dem Volk etwas zu sagen und die alle möglichen Gründe hatten, es nicht zu tun. Jesaja sagt, ich habe keine Worte. Mose sagt, ich will nicht. Jeremia sagt, ich bin zu jung. Wisst ihr, was der Prophet hier sagt, der auch im Jesaja-Buch steht? Er sagt, es hat keinen Sinn, mache ich nicht. Weil Gras verdorrt, Blume verwelken, fertig. Und wisst ihr, wie tief das geht, wenn ihr mal anfangt, darüber nachzudenken? Wie oft habt ihr in eurem Leben an Punkten schon gedacht, es hat keinen Sinn? Wir reden da oft nicht drüber, aber wir denken das. Warum soll ich mich in meine Arbeit investieren? Warum? Es hat keinen Sinn. Warum soll ich mich in mein Land investieren? Warum soll ich hier meine Kraft rein investieren, wenn nicht mal die Busse fahren? Warum soll ich mich um meine Familie mühen, wo ich doch immer nur eine kalte Schulter gezeigt bekomme? Warum soll ich in meine Ehe investieren? Jedes ehrliche Wort, was ich sage, stößt auf Missverständnis. Es hat keinen Sinn. Warum soll ich mich in meine Gemeinde investieren? Es ändert sich doch eh nichts. Wisst ihr, und es mündet bei manchen in diese katastrophale Frage, hat das Leben überhaupt einen Sinn? Und jetzt ist die Frage, wie kommt hier Trost? Wie kommt hier Trost? Trost kommt dadurch, dass Gott selber sagt, Gras verdorrt, Blume verwelkt, aber mein Wort, das Wort Gottes bleibt ewiglich. Und man könnte fast meinen, man steht neben dem verkündigten Christus, der in den Endzeitreden sagt, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Und es ist für mich so tröstlich, dass ich sagen kann, wenn du diese Perspektive, diese Ewigkeitsperspektive des Wortes Gottes hast, dann hast du Wirklichkeit. Alles andere ist gar nicht wirklich. Ich mache euch Mut zu dieser Lebenssicht. Wir haben seit ein paar Tagen eine schöne Beule in der Tür in unserem Auto. Wisst ihr, wie das hilft, wenn ich an dem Auto vorbeigehe, das sehe und denke, in Wirklichkeit, Auto, bist du gar nicht da. Weil du bist nämlich nicht ewig. Wenn du in der Perspektive Ewigkeit lebst, bist du in der Wirklichkeit vorneweg noch nicht. Und alles das, was uns umgibt, ich sag's mal überspitzt, ist eigentlich nicht existent. Es ist die Hülle, in der wir leben dürfen. Es ist was Tolles, Geniales, aber nicht auf alle Zeit. Das Wort Gottes hat Ewigkeitscharakter. Und ich will euch noch ein was zeigen an diesem Punkt. Jesaja 40 bis Jesaja 55 wird das Evangelium des Alten Testaments genannt. Und am Anfang beginnt es mit das Wort Gottes und da heißt es, das Wort Gottes bleibt ewiglich. Aber es ist nicht nur ewiglich, sondern in Jesaja 55 heißt es auch, das Wort kommt nicht leer zurück. Weißt du, wenn Gott etwas in dein Herz spricht, wird es nicht leer zurückkommen. Es wird das auslösen, was es will. Es ist ein Wort, das etwas geschehen lässt. Ein viertes und letztes und zusammenfassendes. Trost von Gott ist Hilfe durch Worte, die ihn groß machen, die Gott groß machen. Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht. Erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott. Siehe, da ist Gott der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm. Was er sich erwarb, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinem Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Da soll ein Volk getröstet werden und jetzt auf einmal soll es Gott preisen und ihn groß machen und sagen, er kommt gewaltig. Da frag ich, habe ich hier was falsch verstanden? Es ist doch so, wenn ich getröstet werde, dann muss doch der andere zu mir kommen. Wenn ich Trost brauche, müssen doch andere für mich etwas machen. Mir über den Kopf streicheln und da sein und möglichst genau rausfinden, wie es mir geht. Wisst ihr, Trost bei Gott ist, wenn ich selber die Stimme erhebe und wenn ich sage, Gott ist groß und er kommt gewaltig. Ich werde getröstet, wenn ich Gott selbst groß mache. Mit meinen Worten, mit meinem Leben. Ich wünsche euch von Herzen, dass wir Freudenboten und Freudenboteninnen sind. Es gibt nämlich noch was anderes. Es gibt nicht nur Freudenboten, es gibt auch Miesepeter. Wisst ihr, was Miesepeter machen? Miesepeter stecken schon bis zur Hüfte im Sumpf und haben die Fähigkeit, andere mit runterzuziehen. Ein Freudenbote, der hat genau die Fähigkeit, aber in die andere Richtung. Und deswegen gilt es, Freudenbote zu sein. Und jetzt wird hier gesungen und gesagt, der Herr kommt gewaltig. Ich habe ein Bild für euch mitgebracht. Der Herr kommt gewaltig. Das Volk Israel hatte bei solchen Sprüchen, der Herr kommt gewaltig, in diesem Zeit des Exils die Prachtstraße von Babylon im Sinn und im Herzen. Die Prachtstraße von Babylon, da zogen die steinernen Götter entlang. Die hat man langgezogen mit Seilen und das letzte dort hinten, was ihr seht, ist das sogenannte Ishtar-Tor. Das haben wir jetzt in Berlin stehen, archäologisch wertvoll, geistlich eine Katastrophe. Aber wir haben es hier und man hat auf dieser Straße diese Götter langgezogen. Und ich habe eine Beobachtung gemacht. Solche Prachtstraßen, ne, wo die Götter langziehen, die haben wir auch in unserer Zeit. Sieht ganz ähnlich aus, zeige ich euch mal. Es ist Röhrsdorf Center. In Chemnitz. Die Einkaufs- und Prachtstraßen sind ähnlich angelegt wie die Prachtstraßen von vor über tausenden von Jahren. Da zieht man auch mit seinen Göttern lang. Die Dinge, die man erworben hat, die das Leben schöner machen. Und wo man denkt, jetzt ist das Leben wertvoll. Andere Staaten lassen Panzer und Raketen fahren. Wir haben solche Prachtstraßen. In Babylon hat man steinerne Götter langgezogen. Das Prinzip ist immer dasselbe. Am Ende ist es sehr, sehr einfach. Und wisst ihr, jetzt hört das Volk Israel, der Herr kommt gewaltig. Er kommt gewaltig auf der Prachtstraße. Und wisst ihr, wie er kommt? Er kommt genau so. Im Bibeltext heißt es, er trägt die Lämmer unter seiner Brust. Er führt die Mutterschafe. Wir haben es mit einem wiederkommenden König zu tun, der die Funktion des Hirten hat und der das Verletzliche trägt und behütet. Wenn ein Lamm an der Brust des Hirten ruht, dann hört es den Herzschlag des Hirten. Wow! Kein Gott aus Stein, keine Götter, die man in Einkaufstaschen verpacken kann. Es kommt ein Hirte, der die Existenzen an der Brust trägt, die Verletzten, und er ist der, der die Menschen führt und leitet. Ich wünsche euch von Herzen diese Perspektive im Advent. Unser Gott Christus kommt. Er kam als Kind und Retter. Er will kommen in dein Herz, in dein Leben. Und er wird kommen als König der Könige und als Herr aller Herren. Ich möchte zusammenfassen und folgende Punkte euch mitgeben. Dass Christus wiederkommt, ist Trost. Wenn wir Gottes Gegenwart als Gericht erfahren, ist das nicht das letzte Wort. Wenn Gott spricht, ist deine Lebensmitte der Empfänger. Fang an aufzuräumen, wenn deine Unordnung Gott im Weg steht. In den Wüsten des Lebens blühen uns die Erkenntnisse. Es hat keinen Sinn, ist kein Lebensmotto für ein Kind Gottes. Lebe in der Perspektive Ewigkeit, dann bist du in der Wirklichkeit. Gottes Trost ist dort, wo du für ihn aktiv bist. Und der kommende König der Könige trägt dich an seiner Brust. Und die Frage ist, willst du das? Amen.